SRF 3.
Nach zähem Ringen ein weltumspannendes Abkommen zur Liberalisierung des Welthandels scheint auf der Zielgeraden. Nach dem Tod von Nelson Mandela in Südafrika wird der 8. Dezember zum Tag der Trauer. Nach der Mörgerli-Affäre, der SVP-Nationalrat blitzt mit einer Beschwerde gegen die Rundschau ab. Nach dem durchzogenen Freitag, morgen hat es im Mittelland Nebel, sonst wird es recht sonnig. Am Mikrofon Daniel Hubacher. Gestern noch sah es aus, als würde die Horde von Ministern, die sich auf Bali zur Welthandelskonferenz traf, um den weltweiten Handel zu liberalisieren, unverrichteter Dinge wieder abziehen. Zu groß waren die Differenzen. Doch jetzt scheint etwas Bewegung in die Sache zu kommen. Die Idee von Bali ist, weitreichende Handelserleichterungen für alle durchzubringen und somit viel Wachstum und viele Jobs zu schaffen. Bei mir im Studio ist jetzt Maren Peters von der Wirtschaftsredaktion. Es deutet einiges darauf hin, als gäbe es eine Einigung. Zurzeit wird in Bali gerade darüber, über die Schlussverhandlung gebrütet. Maren Peters, wird das Bali-Paket Tatsache?
Das ist immer noch nicht ganz sicher. Die Handelsminister der 159 WTO-Mitgliedsländer haben sich zwar nach viertägigen Verhandlungen heute auf ein solches Paket im Prinzip geeinigt, aber noch fehlen ja die Unterschriften unter diesem Abkommen. Theoretisch ist es also noch möglich, dass jetzt bei den Schlussverhandlungen ein Mitglied noch in letzter Minute von seinem Vetorecht Gebrauch macht und dann wäre das gesamte Paket gescheitert, denn bei der WTO wird im Konsens abgestimmt.
Und das eine Mitglied, das könnte zum Beispiel die Inder sein. Die Inder haben ja sich da immer ein bisschen gesperrt dagegen.
Wahrscheinlich nicht mehr. Der Widerstand scheint gebrochen. Die indische Regierung hat ja ein Programmlauf, mit dem Lebensmittel für die Armen subventioniert werden. Das war lange Streitpunkt. Sie wollte das unbegrenzt weiterführen, die indische Regierung, aber das ist nach WTO-Recht verboten. Die WTO hat deshalb eine Begrenzung des Programms auf 4 Jahre gefordert. Das wollten wiederum die Inder nicht. Und haben darum auf stur geschaltet, auch beim Bali-Paket, und das gesamte Paket also blockiert. Aber jetzt scheint man sich bei den Subventionen auf einen Kompromiss geeinigt zu haben. Und darum hat Indien am Ende, aber nach stundenlangen, sehr mühsamen Verhandlungen offenbar, auch seinen Widerstand gegen dieses Bali-Paket aufgegeben.
Und wenn nun dieses globale Abkommen tatsächlich zustande kommt, dann wäre das historisch.
Das kann man schon so sagen, ja. Es wäre das erste Mal seit der Gründung der WTO vor immerhin fast 20 Jahren, dass sich die Mitgliedsländer darauf einigen, rund um den Globus Handelsschranken abzubauen. Und das käme dann allen gleichermaßen zugute. Was man dabei aber nicht vergessen darf, das Bali-Paket, das ist nur eine stark abgespeckte Version verglichen mit dem ursprünglich geplanten Paket. Da es mit dieser Maxi-Version nicht voranging, haben sich die WTO-Länder nun erstmal auf dieses Mini-Paket konzentriert. Wenn das jetzt tatsächlich verabschiedet werden sollte in den nächsten Stunden, dann gibt es auch wieder Hoffnung für das größere Paket. Das wäre also wirklich ein wichtiges Signal.
Besten Dank, das waren Informationen von Maren Peters. Und jetzt gibt's Nachrichten, die hat Thomas Fuchs.
Nun ist klar, wann und wie Südafrika von seinem ehemaligen Präsidenten Nelson Mandela offiziell Abschied nimmt. Als erstes findet übermorgen ein nationaler Tag der Trauer statt. Am Dienstag dann im FNB-Stadion in Johannesburg die zentrale Trauerfeier mit Staatsoberhäuptern aus aller Welt. Begraben werden soll Nelson Mandela 5 Tage später, am Sonntag in einer Woche in Kunu, wo er aufgewachsen war. In den USA ist die Arbeitslosigkeit im November markant gesunken, um 0,3 Prozentpunkte auf 7,0%. Das ist der tiefste Stand seit 5 Jahren. Nach Angaben des Arbeitsministeriums wurden im letzten Monat rund 200.000 neue Stellen geschaffen. Deutschland will mehr syrische Flüchtlinge aufnehmen als bisher geplant. Neu sollen 10.000 statt 5.000 Syrerinnen und Syrer Schutz erhalten. Das haben die Innenminister von Bund und Ländern beschlossen. Außerdem riefen die Politiker die übrigen EU-Länder auf, mehr für die Flüchtlinge zu tun. Man müsse jetzt Solidarität beweisen. Die Bundesanwaltschaft darf wegen möglicher Spionage in der Schweiz ermitteln. Der Bundesrat hat seine Zustimmung gegeben. Nicht bekannt ist, welche ausländischen Geheimdienste die Bundesanwaltschaft verdächtigt, in der Schweiz unerlaubterweise Daten gesammelt zu haben. Die USA hatten nach den Enthüllungen ihres ehemaligen Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden immer wieder gesagt, sie würden sich an die Schweizer Gesetze halten. Die unabhängige Beschwerdekommission für Radio und Fernsehen hat Beschwerden von SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli gegen 3 TV-Sendungen abgewiesen. In den Sendungen ging es um fragwürdige Doktorarbeiten, die Mörgeli am Medizinhistorischen Institut der Uni Zürich betreut hatte. Die Beschwerdekommission findet, Mörgeli habe in einem Live-Interview Gelegenheit gehabt, auf die Vorwürfe zu reagieren. Zum ersten Mal werden in der Schweiz Fahrende wegen organisierter Kriminalität angezeigt. 2 Banden aus Frankreich sollen in mehreren Kantonen erpresst, gestohlen und betrogen haben. Unter anderem hätten sie mit dem Verkauf von Teppichen krumme Geschäfte gemacht. Laut der Kantonspolizei Freiburg beträgt die Deliktsumme 400.000 Franken. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 8.061 Punkten plus 0,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.937 Punkten plus 0,7%. Der Euro wird zu einem Franken 22,43 gehandelt und der Dollar zu 89,44 Rappen.
Info 3 Abend.
Immer wieder hat Nelson Mandela auch die Schweiz besucht, denn während der Rassentrennung waren die Beziehungen zwischen Südafrika und der Schweiz nah und umstritten. Auf der einen Seite gab es eine starke Anti-Apartheid-Bewegung, auf der anderen hat die Schweizer Wirtschaft eng mit dem international geächteten Regime zusammengearbeitet. Das sagt der Historiker und Südafrika-Fachmann Georg Kreis am Anfang des Beitrags von Max Ackermann.
Die Schweiz, das heißt Teile der Privatwirtschaft, in Kooperation mit der Bundesverwaltung und der Zustimmung der Ratsmehrheit, hat ungeachtet der Menschenrechtsfrage frei und uneingeschränkt mit Apartheid Südafrika Handel getrieben, hat Industriegüter geliefert, Kredite für schweizerische Maschinenexporte zur Verfügung gestellt und Gold, Diamanten und Panzer gekauft.
Praktisch alle großen Schweizer Firmen waren im Apartheid Südafrika präsent. Nestle, Sulze, BBC, die Pharmaindustrie etc. Die Schweizer Banken waren zudem äußerst wichtig für die internationalen Gold- und Geldgeschäfte Südafrikas. Georg Kreis will sich nicht festlegen, ob die Schweiz damit zur Verlängerung des rassistischen Regimes beigetragen hat. Nelson Mandela aber war sich da sicher. Wenige Monate nach seiner Freilassung aus jahrzehntelanger Gefangenschaft reiste er ein erstes Mal in die Schweiz. In Genf forderte er am 6. Juni 1990 die Weltgemeinschaft auf, an den Sanktionen gegen das damals noch bestehende Apartheid-Regime festzuhalten. Und wer noch nicht mitmache, solle das jetzt tun. Gemeint war damit vor allem die Schweiz. Erfolg hatte Mandela damals nicht. Die Schweiz blieb das einzige demokratische Land der Welt, das bis zum Schluss ganz offen Wirtschaftsbeziehungen mit dem Apartheid-Regime unterhielt. International habe dieses Solo der Schweiz kaum geschadet, meint Georg Kreis. Innenpolitisch aber wurde der Streit um die richtige Südafrika-Politik immer erbitterter ausgetragen.
Die Debatten waren stark polarisiert und sie waren vor allem auch zementiert.
Die Arbeitsgruppe Südliches Afrika um Nationalrat Christoph Blocher, der mit seiner Ems-Chemie auch handfeste Geschäftsinteressen in Südafrika besaß, dominierte die Diskussion auf der einen Seite, die Anti-Apartheid-Bewegung Schweiz auf der anderen. In dieser engagierten sich vor allem linke, grüne und christliche Kreise. Es ist eine Konstellation, die weit über das Ende der Apartheid hinaus Bestand hatte und mit dem vorläufigen Sieg der rechten Südafrika-Freunde endete. 2003 sperrte der Bundesrat nämlich alle Akten, die Licht in die trüben Beziehungen Schweiz-Südafrika bringen könnten. Zu heikel schien und scheint der Regierung bis heute die Sache für die Schweiz zu sein.
Beitrag von Max Ackermann. Zum Gedenken an Nelson Mandela ändert das Schweizer Fernsehen heute Abend das Programm. Unter anderem zeigt SRF Info um 20 Uhr den Doc-Film «Nelson Mandela – Ein Leben für Freiheit, Frieden und Versöhnung».
Info 3 Abend.
schnell den neuesten Kinofilm runterladen oder ein Musikalbum gratis Downloads aus dem Internet boomen. Weil die Konsumenten die Film- und Musikindustrie so aber immer mehr um ihr Geld bringen, hat der Bundesrat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, mit dem Ziel, das liberale Schweizer Urheberrecht zu überarbeiten. Nun sind die Resultate dieser Arbeitsgruppe da und siehe da, für die Downloader unter uns ändert sich nicht viel. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Wer für Musik oder Filme bezahlt, gehört zunehmend einer aussterbenden Spezies an. Die angesagtesten Serien aus den USA oder der neueste Hit von Katy Perry findet sich kostenlos im Internet. Sehr zum Missfallen der betroffenen Künstlerinnen und Künstler oder der Medienkonzerne, für die sie arbeiten. Doch das Gratiskonsumieren von Bild und Ton soll in der Schweiz auch in Zukunft straffrei bleiben, findet eine Arbeitsgruppe, in der alle Interessengruppen vertreten gewesen sind. Roland Grossenbacher, Direktor des Eidgenössischen Instituts für geistiges Eigentum, der Leiter der Arbeitsgruppe, bilanziert:
Sie wollte es vermeiden, die Internet-User in irgendeiner Art und Weise zu kriminalisieren oder auch nur schon sie übermäßig einzuschränken bei ihrer Verwendung des Internet.
Ins Visier geraten sollen nicht die, die Inhalte aus illegaler Quelle herunterladen, sondern die, die das illegale Material ins Internet stellen. Allen voran die, die mit der Verletzung von Urheberrechten das große Geschäft machen, wie sich Grossenbacher ausdrückt.
Man will die großen Fische, wenn nicht fangen, so zumindest dafür sorgen, dass diese Angebote ausgetrocknet werden.
Doch was sind große Fische? Wann wird das Urheberrecht schwerwiegend verletzt? Es sei letztlich am Gesetzgeber, das zu definieren, sagt der Leiter der Arbeitsgruppe. Und betont, dass man nicht Verhältnisse wie in Deutschland wolle, wo Anwälte Warnbriefe mit hohen Geldforderungen an Fehlbare verschicken. Bei uns sollen künftig Internetnutzer, die in großem Ausmaß illegale Downloads weiterverbreiten, zuerst ausdrücklich mit einem Hinweis gewarnt werden.
Erst dann soll die Möglichkeit geschaffen werden, die Identität des fehlbaren Internetbenutzers bekannt zu geben und dann auch eine entsprechende straf- und zivilrechtliche Verfolgung zu ermöglichen.
Die Provider würden in diesem Fall neu verpflichtet, die Adresse des Internetnutzers herauszugeben, damit er angezeigt und zur Rechenschaft gezogen werden kann. Das Justizdepartement will die Vorschläge der Arbeitsgruppe nun analysieren und dann über das weitere Vorgehen entscheiden.
Das war Info 3 am Freitagabend. Online gibt's uns unter srf.ch. Im Studio heute Daniel Hubacher.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.